Morgen zusammen. Ich lese uns einige Verse aus dem 5. Kapitel des 1. Petrusbriefs. Das sind recht bekannte Verse. Dort heißt es: Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der amerikanische Psychologieprofessor Adam Galinsky, der hat 2012 ein ganz interessantes Experiment oder eine Versuchsreihe gemacht. Der hat sich die Frage gestellt: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen, also Aufnehmung, Wahrnehmung, also Dinge aufnehmen, wahrnehmen, verknüpfen und sich erinnern und so lernen? Gibt es da einen Zusammenhang mit der Kleidung, die er trägt, der Mensch? Und das wollte er untersuchen, und dann hat er eine große Gruppe von Probanden genommen, und dann mussten die alle erstmal einen Test durchlaufen, damit er für jede einzelne Person einen Referenzwert hat. Keine Ahnung, wie das gemessen wird, sowas, in irgendwelche Punktzahl vermutlich, und dann war klar, okay, jede Person hatte einen gewissen Wert erreicht an kognitiven Fähigkeiten, für sie ganz persönlich. In einem zweiten Schritt hat er die Gruppe der Probanden aufgeteilt in drei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe, die durfte ihre Kleider anlassen, mit denen sie gekommen waren. Die zweite Gruppe, die hat so weiße Laborkittel bekommen, und denen hat man gesagt: Ach, wisst ihr, das sind die Kittel, die unsere Ärzte hier alle tragen, die dürft ihr jetzt mal tragen. Und die dritte Gruppe, die haben genau die gleichen Laborkittel erhalten, und nur denen hat man gesagt: ihr wisst ja, wir haben da draußen die Handwerker auf dem Campus, und das sind jetzt die Malerkittel von denen, zieht doch die mal eben an. Und dann hat man diese drei Gruppen, und diese drei Gruppen mussten jeweils wieder erneut so einen Test durchlaufen, um die kognitiven Fähigkeiten nochmal erneut zu testen. Ergebnis: Die erste Gruppe, die ihre Kleider behalten durften, die haben im Grunde genommen alle mit minimalen Abweichungen die gleichen Ergebnisse wieder erreicht. Keine Überraschung. Die zweite Gruppe, das waren die mit den Arztkitteln, die haben allesamt deutlich besser abgeschnitten. Und die dritte Gruppe, die mit den Malerkitteln, kurioserweise, die konnten nicht mal die Ergebnisse der ersten Runde halten. Die sind allesamt abgesackt. Jetzt kann man ja sagen, es ist ja echt verrückt, mit was sich so irgendwelche Psychologieprofessoren irgendwie beschäftigen, auf welche Fragestellungen man überhaupt kommt. Aber das Ergebnis ist irgendwie schon der Hammer, oder? Hayo Adam, ein Co-Autor dieser Studie, hat es folgendermaßen zusammengesetzt. Kannst du mal jetzt weitermachen? What you wear directly influences how you think, feel and behave. It is a phenomenon we call enclosed cognition. Also auf Deutsch so ungefähr so viel wie: Das, was du trägst, diese Kleidung, beeinflusst direkt, wie du denkst, fühlst und wie du dich verhältst. Dieses Phänomen nennen wir, relativ schwierig, wie übersetzt man das, Enclosed Cognition. Auch im Deutschen wird diese Studie überall nur Enclosed Cognition bezeichnet. Das ist wahrscheinlich schwierig zu übersetzen. Kann man vielleicht so sagen, wie in Kleider gehüllte Wahrnehmung oder kleiderabhängige Wahrnehmung oder so. Also kleiner Tipp für alle Eltern, wenn die Kinder irgendwie Schularbeit schreiben, packt ihnen morgens einen Arztkittel ein und dann wird es mindestens eine halbe Minute besser. Oder sowas. Ja. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt, mag ja interessant sein, aber warum erzählst du uns das jetzt? Ich erzähle uns das, weil ich finde, da wird ein interessanter Zusammenhang deutlich, der uns vielleicht helfen kann, diese Verse aus dem Petrusbrief, die ich gelesen habe, vielleicht so ein bisschen besser zu verstehen, nachzuvollziehen. Petrus schreibt am Anfang: Alle miteinander haltet fest an der Demut. So ist die Luther-Übersetzung. Die Elberfelder, die das versucht sehr wörtlich wiederzugeben, die schreibt: Alle aber miteinander umkleidet euch mit Demut. Also dahinter steckt so, ja, dieses Bild, so wie jeden Morgen, so wenn man aufsteht, dann seine Kleider anzieht, sollen wir Christen die Demut anziehen. Demut ist ein großes Wort, ich weiß. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Vorstellungen. Was ist Demut, was ist nicht Demut? Und ich glaube, manches ist von diesen Vorstellungen vielleicht auch richtig, aber ich glaube, vieles ist einfach auch falsch, was wir da haben. Und wenn ihr jetzt denkt, so, ey, Moment, Jo hat ja vorhin gesagt, eigentlich wolltest du über das Thema Sorgen reden, dann, ich komme schon noch drauf, lass uns erst noch einen Augenblick verweilen, hier stehen bleiben bei der Frage der Demut. Im Matthäusevangelium, da sagt Jesus einmal seinen Jüngern über sich selbst und sagt: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mit anderen Worten können wir sagen, ja, die Sanftmut und die Demut entspringen aus meinem Herzen. Das ist Teil meines Wesens. Demut ist also nicht einfach nur eine Verhaltensweise, die ich irgendwie mir aneignen kann, sondern es ist zuallererst eine Herzenshaltung, aus der dann natürlich wiederum dann irgendwie mein Verhalten bestimmt. Aber zuallererst ist es eine innere Herzenshaltung. Und wenn man mal ganz kurz versucht zu schauen, wie zeigt sich eigentlich dieses demütige Wesen bei Jesus, will ich nur drei Punkte beleuchten. In dem einen, dass er sich offensichtlich nicht zu schade war, an diesem einen Abend sich die Schürze umzubinden und seinen Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen. Wir haben vorhin diese Textlesung gehört, als Jesus versucht wurde. Da kommt ja der Teufel zu Jesus und fordert ihn so dreimal heraus mit so Sachen so, ja, zeig doch mal, was du kannst. Und diese drei Dinge, die der Teufel Jesus so vorhält, sagt, ach, zeig doch mal, ob du das kannst. Steine zu Brot machen, vom Dach des Tempels springen und dann sagen, ja, da werden schon die Engel kommen und dich rechtzeitig abfedern, dass dir nichts passiert. Und vor mir niederfallen, das sind alles Dinge, die hätte Jesus problemlos gekonnt. Später in den Evangelien lesen wir, wie Jesus aus fast nichts 4.000, einmal 4.000 und einmal 5.000 Menschen satt macht. An anderer Stelle, da lesen wir, wie Jesus übers Wasser läuft, wie er den Sturm stillt. Dinge, wo wir sagen, das geht, kann man eigentlich schwer nachvollziehen, das wäre ein kleines gewesen, da ein paar Steine da zu einem knusprigen Brot zu machen oder vom Tempel, vom Dach runter zu springen und sagen, ich werde unten schon aufgefangen. Er hätte es tun können, aber er hat es nicht getan. Jedes Mal mit der Begründung, Moment, aber in Gottes Wort steht Folgendes. Jesus hat Grenzen, die im Wort Gottes aufgezeigt sind, die uns gesteckt sind, die im Wort Gottes gezogen sind, hat er akzeptiert und hat gesagt, nein, Gott sagt bis hierher und nicht weiter. An einer anderen Stelle erklärt Jesus seinen Jüngern einmal, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich mache nur das, was mein Vater mir sagt. Das heißt, ich ordne mich komplett unter meinen Vater. Ich ordne mich Gott unter. Ich bin von ihm abhängig. Und da kommen wir so ein bisschen jetzt auf die Spur. Demut heißt nicht, kann ja nichts, bin ja nichts, bin nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte oder sonst irgendwie. Alle anderen sind wichtiger und besser. Demut ist nicht Minderwertigkeit und keine leise Treterei. Demut hat mit Grenzen zu tun. Zunächst mal mit meinen ganz eigenen, ganz persönlichen Grenzen. Mit meinen Begrenzungen an Begabungen, an Können, dass ich diese akzeptiere und nicht immer denke, ich muss mich jetzt vielleicht ein bisschen noch besser darstellen, so darstellen, als könnte ich mehr, als ich tatsächlich kann. Und ein zweites, was mir besonders im Zwischenmenschlichen sehr wichtig scheint, die Grenzen meines Gegenübers, meiner Mitmenschen, dass ich die genauso akzeptiere und respektiere. Dass ich die Grenzen, die Gott in der Bibel, in seinem Wort setzt, dass ich sie kenne und genauso akzeptiere. Den von mir, von Gott zugewiesenen Platz und erkenne, dass Gott immer noch größer ist als mein Denken, meine Vorstellungen. Bruder Lukas, Prior im Kloster Altenberg, hinter Wetzlar, mit ihm habe ich mich mal über Demut unterhalten und er hat es folgendermaßen zusammengefasst, er hat gesagt, ach, man kann es eigentlich auch so sagen, Demut heißt, dem Gift der Schlange sein zu wollen, wie Gott, eine Absage erteilen. Es einfach akzeptieren, wie Gott mich hingestellt hat. Und jetzt sagt Petrus ja nicht, ihr Lieben, verhaltet euch demütig, sondern zieht die Demut an. Also tut nicht nur so, sondern lasst dieses demütige Denken immer mehr euer Wesen bestimmen. So wie das Tragen des Arztkittels auf einmal ungeahnte Auswirkungen auf die Leute hatte. So wird es uns und unseren Charakter prägen, wenn wir diese Demut anziehen. Es wird sich auswirken auf uns, auf unsere Art, auf unser Verhalten. Zieht die Demut an. Das können wir auch wieder sagen. Tolles Bild. Klingt ja gut. Super, Petrus. Und dann scheint der Petrus aber die Leser so ein bisschen ratlos zurückzulassen. Und man sich fragt, okay Petrus, ja, haben wir verstanden, aber wie geht das denn? Und auf einmal scheint so wie so ein gedanklicher Bruch zu sein, als wäre Petrus gerade noch was eingefallen, wo er gesagt hat, oh, muss ich auch gleich aufschreiben, dass ich es nicht vergesse. Wenn ihr mal Sorgen habt, ja, alle eure Sorgen, dann werft die auf Jesus. Ja, jetzt sind wir bei den Sorgen. Die R&V-Versicherungen, die machen oder führen jedes Jahr eine Untersuchung durch. Worüber machen sich die Deutschen die größten Sorgen? Über viele, viele Jahre war eigentlich immer die Sorge Nummer eins, die Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung, wie geht es mit der Wirtschaft in Deutschland weiter, verbunden mit Sorge um den Arbeitsplatz oder auch manchmal so ganz persönlich, werde ich genug Geld haben. Also immer so das. Ab und zu, mal so zwei, drei Jahre war es mal unterbrochen, so mit der Angst vor Terror. Aber dann war immer wieder gleich die Sorge um, ja, um das Geld, wirtschaftliche Lage. Seit letztem Jahr gibt es eine neue Sorge der Deutschen auf Nummer 1. Und wer jetzt denkt, Moment, ja, Greta Thunberg, Umweltschutz, Klimawandel und weiß ich was, weit gefehlt. Das ist nicht mal unter den Top 10. Machen wir eins weiter. Kein Witz. 70% der Deutschen machen sich Sorgen, nicht um Donald Trump, sondern wegen ihm. Aus Angst, was kann der nicht alles auslösen durch seine Politik? Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, dass wir sagen, ja, man kann sich manchmal wirklich ein bisschen so Bedenken tragen, was da alles passieren kann. Aber Donald Trump, Amerika, das Weiße Haus ist noch relativ weit weg. Ja, da kann man manchmal seine Gedanken machen, aber es ist noch relativ abstrakt, es ist noch weit weg und bereitet mir noch keine schlaflosen Nächte. Aber was sind deine Sorgen? Was sind diese Dinge, die Sorgen, die Themen, die dir vielleicht nachts durch den Kopf gehen und die du nicht bremsen kannst? Die Dinge, die dich tagsüber beschäftigen. Oder wenn du zur Ruhe kommst und dann, da ist es wieder. Pfarrer Heiko Grimmer, der hat Sorgen eigentlich immer so benannt, übersetzt kann man nicht sagen, aber es immer so benannt, eigentlich sind das Kopfdrehungen. Das dreht und dreht und dreht im Kopf und so ein Kopfkarussell, du kannst es nicht stoppen. Und das Einzige, was dann vielleicht mal hilft, dass man irgendwie versucht, sich irgendwie abzulenken, das funktioniert eine gewisse Zeit und kaum kommst du zur Ruhe. Hallo, da bin ich wieder. Was sind deine Sorgen? Ich bin zutiefst überzeugt, ich muss jetzt nicht irgendwie krampfhaft versuchen, irgendwelche Beispiele zu nennen. Jeder von sich weiß ganz genau, was so seine Themen sind, die ihn da vielleicht schneller mal umtreiben. Und diese Sorgen, die haben so das Potenzial, dass sie sich bleischwer auf den Menschen legen können. So wie so eine zentnerschwere Last, die man irgendwie so mit sich rumschleppt. Den Schlaf rauben können, bis hin, dass man sich irgendwann auch mal völlig gelähmt fühlt. Und am Ende kann ich mir vielleicht so vorkommen, kannst du nochmal eins weitermachen, dass ihr was erkennen könnt, das ist so ein, von der Polizei oder Militär irgendwie so ein Bombenentschärfer in so einem Bombenentschärferanzug. Ich habe keinen, es ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich finde, es gibt es nochmal recht gut wieder, dass ich mir vorkomme mit meinen Sorgen, wie so einer in so einem Anzug, der mich total einengt, der meine Beweglichkeit letztlich irgendwann einschränkt, dann komme ich mir höchstens vor wie so ein Michelin-Männchen. Ja, kennt ihr das so, dieses aus diesen lauteren Reifen, auf manchen Lastwagen sieht man das noch, der bleischwer auf mir liegt. Und ich habe mal nachgelesen, so ein Anzug, der kann 40 bis 50 Kilogramm wiegen. Und ich bin jetzt kein Orthopäde, aber ich kann mir vorstellen, wenn man mit dem eine ganze Woche rumläuft oder noch länger, das ist auf Dauer nicht gesund. Und irgendwann geht vielleicht mir sogar die Kraft aus, dass ich sage, ich kann das Ding nicht mehr tragen. Und die Sorgen, die können mich genauso wie so ein Anzug auch abstumpfen für die Feinheiten des Lebens. Ich bin so einem Menschen noch nie begegnet, ja, mit so einem Anzug, aber ich stelle mir das so vor, wenn ich zu dem hingehe und dem vielleicht nur leicht antippe, das merkt er gar nicht. Genauso können uns Sorgen lasten, mit denen wir uns rumschleppen, auch unter denen können wir abstumpfen, dass wir diese Feinheiten irgendwie gar nicht mehr wahrnehmen in unserem Leben. Und es ist auch so, wenn ich dann so sorgenbeladen ständig mit diesem Anzug, mit dieser Last auf den Schultern rumlaufe, macht das genauso was mit mir. Genauso wie ein Arztkittel, nur umgekehrt. Auch das wird auf Dauer mich und meinen Charakter prägen. Demut anziehen oder die Sorgen anhaben. Kannst du jetzt weitermachen? Beides wird sich auswirken auf uns. Beides wird dich und mich prägen als Person. Und jetzt, was bisher so scheinbar irgendwie so nebeneinander steht, so mit diesem, ach Leute, zieht die Demut an und ach, ja, ach, fällt mir gerade ein, wenn ihr die Sorgen habt, dann wird's auf ihn. Das steht gar nicht so zusammenhanglos nebeneinander. Das ist im Griechischen ein Satz ohne Punkt, mit Komma, aber trotzdem ist es ein Satz. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Indem ich die Sorgen auf Jesus werfe, ist es gleichzeitig, dass ich mich vor Gott demütige. Das ist eins. Und ihr kennt das bestimmt auch. Es ist Winter, es hat geschneit, draußen liegt der Schnee und ihr habt Freude, macht eine Schneeballschlacht und ihr nehmt so einen Schneeball, formt den schön und werft ihn so mit voller Wucht gegen eine Hauswand. Und was passiert? Bäm, den Schneeball, den zerbröselt an der Hauswand. Zurück bleibt nur so ein Schneehubbel an der Wand, aber ihr seid den Schneeball los. Coole Sache. Und ich glaube, wir haben manchmal so eine Vorstellung, mit den Sorgen muss es genauso sein. Ich nehme meine Sorgen und ich werfe sie auf Jesus. Sie bleibt an ihm, ich bin sie los und ich gehe fröhlich meine Straße. Und die Realität? Die Realität sieht anders aus. Weil ich glaube, es ist ein falsches Bild. Wenn ich nochmal das Bild aufgreifen kann, in Gedanken ruft euch nochmal diesen Bombenentschärfer so vor Augen. So einen 40, 50 Kilo schweren Anzug, den wirfst du nicht mal ganz locker entspannt irgendwo weit weg. Ich nicht. Ich glaube, ich bin froh, wenn mir das Ding nicht auf die Füße fällt und ich mir noch einen Zeh brich. Das griechische Wort, das hier steht, das Paulus schreibt, das auf Jesus werfen, das kommt in dieser Form nur noch ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Im Lukas-Evangelium, und da heißt es, und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Das ist die Geschichte, als Jesus nach Jerusalem kommt. Und dann kommen die Jünger mit dem Esel und die Leute, die dabei stehen, die werfen ihre Kleider auf diesen Esel, auf dieses Lasttier drauf. Man kann sagen, das, was sie bisher anhatten, das haben sie einfach nur auf diesen Esel drüber gelegt. Sorgen auf Jesus werfen heißt nicht, sie wie ein Schneeball wegwerfen, sondern vielleicht gerade noch so mit Ach und Krach auf, wie so ein Lasttier legen, auf Jesus aufladen. Und zur damaligen Zeit war es gang und gäbe, wenn ich irgendwas transportiert habe, ich habe es auf ein Lasttier aufgelegt, dann habe ich es nicht aufs Lasttier aufgelegt und habe gesagt, schön, zieh des Weges auf und davon und das Lasttier ist weg. Nein, das ist mit mir mitgegangen. Und genauso dieses Bild, dass Jesus dir und mir zur Seite bleibt. Denn es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass diese Situation, die dir und mir Sorgen bereiten, dass die nicht schlagartig weg sind. Die lösen sich nicht mit einem Gebet, wups, in Luft auf und sind gar nicht mehr da. Und es ist normal, es ist völlig normal, es ist menschlich, dass auch dann diese Sorgen, die sie immer wieder hochkommen werden, Das ist eben nicht mit einem Mal so wie Schneeball weggeworfen, so, ja, schon so weg. Sie werden wiederkommen. Und auch da müssen wir darauf gefasst sein, dass wir nicht erschrecken und denken, huch, habe ich was falsch gemacht? Ist mein Glaube nicht groß genug? Habe ich, oder was auch immer, man da irgendwo dann in Zweifel oder in Bedenken einem hochkommen können. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir es zu unserer geistlichen Übung machen, dass immer dann, wenn diese Sorgen hochkommen, dass ich die dann zu Jesus bringe. Und sie wie auf diesen Lastesel, vielleicht mit letzter Mühe und Not, einfach auf Jesus noch auflade. Alle Sorge werft auf Jesus. Das ist nicht einfach erstmal nur so ein, will ich sagen, so ein Lebensberatungsmotto, so nach dem Motto, ja, tu es einfach und dann hast du ein sorgenfreies Leben. Nein, das ist zuallererst, ist es ein Akt der Demut gegenüber Gott und ein Ausdruck meines Vertrauens. Herr, ich vertraue dir. Das, was mir so sehr Sorgen bereitet, das, mit dem ich einfach nicht mehr klarkomme, wo ich nicht mehr ein- und ausweise, Herr, ich vertraue darauf, du wirst dich kümmern, auch wenn ich jetzt noch nichts sehe und keine Ahnung habe, wie es auch irgendwie weitergehen könnte. Du wirst Wege finden. Und es ist gleichzeitig dann auch Ausdruck meines Vertrauens, dass ich sage, okay, Herr, und ich ringe mich dazu durch, egal wie der Weg aussehen wird, den du bereithalten wirst. Ich möchte ihn akzeptieren, auch wenn ich mir vielleicht andere Wege vorstelle. Und das ist dann dieses sich vor Gott demütigen. Ich verzichte darauf, eigene Lösungen zu suchen, weil ich denke, ein bisschen besser kriege ich es vielleicht doch hin. Und Petrus, der malt den Lesern damals und uns heute keine Rosamunde Pilcher-Idylle vor. Leg die Sorgen auf Jesus und du hast als Christ ein sorgenfreies Leben. Alles ganz geschmeidig, ganz entspannt. Diese Situationen, in denen ihr steht, in denen ich stehe, in denen wir alle stehen, das, ganz ehrlich, da muss ich euch, das sage ich euch nichts Neues, die werden sich auch sehr wahrscheinlich nicht immer schlagartig ändern, schlagartig lösen. Und da kann man manchmal, kann man trotzdem darunter leiden, weil es vielleicht auch schon so lange ist, schon so lange hingeht. Und das kann einem manchmal so vorkommen, dass er sich vielleicht so fühlt wie im freien Fall, man weiß vielleicht auch gar nicht mehr, wo ist oben, wo ist unten, weil es einem wie den Boden unter den Füßen wegzieht. Und Petrus sagt, vertraut Gott. Gott sorgt für euch. Da sagt er, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Er ist Realist, er sagt, ja, ihr, die ihr eine kleine Zeit leidet, das wird uns nicht schlagartig weggenommen. Aber Gott weiß darum, Gott sieht das und er verspricht, ich bin da, sodass du nicht daran zerbrechen wirst. Ich werde dich aufrichten. Braucht es gar nicht viel Vorstellungskraft, wenn man viel schwere Lasten getragen hat oder vielleicht immer noch trägt, das drückt nieder und sagt Gott, ich nehme es dir ab und ich werde dich aufrichten, stärken, kräftigen, da wo dir das die Kraft saugt in deinem Leben, ich werde dir wieder die Kraft geben, die du brauchst und ich werde dich gründen. Mit anderen Worten, ich werde deine Füße wieder auf festen Boden stellen, dass du nicht mehr weißt, dass du eben wieder weißt, wo oben unten ist. Und zum Schluss noch ein Zitat von Kirchenvater Augustinus, der das mal folgendermaßen gesagt hat. Vertraut die Vergangenheit Gottes Gnade an. Die ist vorbei, an der können wir eh nichts mehr ändern. Vertraue die Gegenwart Gottes Liebe an und die Zukunft seinem Sorgen, weil er versprochen hat, dass er sorgen wird. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, und du weißt, wo wir Sorgen, Lasten zu tragen haben. Herr, jeder hat wahrscheinlich in seinem Leben Dinge, die ihn niederdrücken, die manches vielleicht wirklich über unsere Kräfte geht. Und wie oft kämpfen wir uns ab, wie oft mühen wir uns ab. Und du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Und auch da, wo wir zu dir kommen, merken wir manchmal, ja, wir hätten manchmal den Wunsch, dass sich Dinge schneller ändern, sichtbarer ändern. Wo das nicht der Fall ist, Herr, stärk und bewahre du uns im Glauben. Richte uns den Blick auf dich, dass wir nicht irre werden an uns, sondern dass wir auf dich und deine Versprechen schauen. Wir danken dir, dass du uns eingeladen hast, einlädst, all unsere Lasten auf dich zu legen. Dass du uns verheißen hast, uns aufzurichten, uns zu stärken, uns wieder sicheren Halt unter die Füße zu geben. Ja, das ist ein wunderbares Versprechen. Wir danken dir, wo wir das erleben dürfen, wo wir das erlebt haben. Wir bitten dich für die Menschen, die das gerade so sehr nötig haben unter uns. Wir bitten dich für uns, dass du uns da immer wieder die Ruhe und den Frieden schenkst für unsere Seelen, die wir so nötig haben. In den Sorgen, in den Kämpfen, in den Wirrnissen unseres Alltags, Herr. Weil du immer noch größer bist und weil du ein guter Herr bist.